Hallo Nico.
Tada, das ist die 60. Folge.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Oh, das hätte ich dir vorher sagen sollen. Jubiläum oder so? Nein, jetzt, ich weiß nicht.
Jetzt habe ich keine Tröte oder so.
Sollen wir ein Geräusch reinschneiden von der Tröte? Ja, wunderschön.
Unglaublich, ja, die 60. Folge.
Von was?
Von The Good Batch, unserem Podcast, in dem wir alles bewegt Bildmaterial von Star Wars in seiner Inworld-chronologischen Reihenfolge durchbesprechen und dabei versuchen, die positiven Aspekte hervorzuheben. Und heute haben wir eine Sonderfolge, nicht nur, weil es die 60. ist, sondern auch inhaltlich. Wir reden heute über Inquisitoren.
Genau, wir schließen heute die Clone Wars-Zeit endgültig ab und gehen in die Dark Times. Naja, eigentlich haben die schon mit Bad Batch begonnen, aber jetzt beginnt eine Phase, wo wir über mehrere kleine Dinge reden, die alle in diesen ungefähr 19 Jahren spielen zwischen den beiden großen Filmtrilogien. Uns wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht, durch das Erscheinen von Maul Shadowlord, was jetzt tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt spielt, wo wir aufgehört haben, nämlich am Ende von, oder ungefähr zeitgleich mit dem Ende von The Bad Batch. Aber darüber reden wir heute noch nicht. Wir müssen vorne was anderes aus der Welt schaffen. Vor allem wollte ich ja, wie gesagt, die Clone Wars-Ära abschließen. Und da müssen wir noch kurz über Tales from the Empire reden.
Ich wollte nur sagen, das ist eine von den Kurzserien, die jetzt die letzten 3-4 Jahre einmal im Jahr rauskommen. Mhm. Und unterschiedliche Epochen bzw. Sichtweisen beleuchten und versuchen, mehr Tiefe für die Charaktere zu erzeugen. Und es ist alles, wie nennt man es heute, Cowboy-Hat. Star Wars, also ist es unter der Ägide von Dave Filoni.
Ja, es ist Dave Filoni spielt mehr mit seinen Actionfiguren, das hatten wir ja schon mehrfach. Mhm. Wir hatten Tales from the Underworld mit Cad Bane und Ventress und wir hatten Tales from the Jedi, wo es unter anderem um Count Dooku ging und Yaddle und Ahsoka. Ich weiß gar nicht, ob das alles in der Serie war. Und Tales from the Empire geht um Morgan Elsbeth und Barriss Offee und wir hatten die ersten beiden Folgen dieser Serie schon besprochen. Mhm.
Weil also sie nämlich früher spielen.
Genau. Das sind, also jede Figur bekommt 3 Folgen in dieser Serie. Insgesamt sind das vielleicht mit Vor- und Abspannen 30 Minuten pro Nase. Also 30 Minuten für Barriss Offee und 30 Minuten für Morgan Elsbeth. Und wir haben schon gesehen, wie Morgan Elsbeth eine von wenigen überlebenden Nachtschwestern war, die von, ich weiß, wer hat angegriffen? Die Separatisten haben den Planeten platt gemacht, ne? Also Count Dooku hat angeordnet, dass die jetzt draufgehen, weil die sie ja zerstritten haben, Count Dooku und die Obernachtschwester. Aber Morgan Elsbeth, eine junge, nicht so nette, Night Sister ist entkommen. Und dann hatten wir noch das Schicksal von Barriss Offee, einer Jedi-Verräterin, die Bomben gelegt hat und allen Leuten die Schuhe geschoben hat, weil sie den Krieg beenden wollte. Weil sie einfach den Konflikt so scheiße fand, dass sie ihnen durch Sabotage irgendwie... Ihre Pläne wurden nicht so ganz klar, aber sie hat Ahsoka in die Schuhe geschoben, das ganze Verbrechen. Aber am Ende wurde sie entlarvt und kam in den Knast. Und dann haben wir noch gesehen, wie die Inquisitoren, also die gerade erschaffenen Inquisitoren, sie aus dem Knast holen. Noch in der Nacht der Machtergreifung, ja, also als der Jedi-Tempel zerstört wird, da wird sie schon aus dem Knast geholt und sie wird dann auf einen Planeten im Mustafa-System gebracht, also im gleichen System wie Mustafa, ist aber kein Vulkanplanet, sondern ein Wasserplanet.
Zumindest das, was wir davon sehen, ist nur ein Ozean mit einer größtenteils unter Wasser liegenden Festung.
Und da ist eine Festung im Bau, genau. Und dort wird sie dann ausgebildet zur Inquisitorin. Wir sehen, wie sie gegen andere Jedi kämpfen muss. Und wer überlebt, darf halt dann unter Darth Vader einer von den Inquisitoren werden. Und das ist die erste Folge, über die haben wir schon gesprochen, glaube ich. Oder sie ist halt, da ist so wenig drin, dass man nicht mehr über sie verlieren muss. Ich glaube, die wenigsten Leute interessieren sich für Barriss Offee, oder? Und dass sie Inquisitorin wird. Aber in der zweiten Folge aus diesem Arc, das müsste jetzt ungefähr zur Zeit von The Bad Batch spielen. Sie ist junge Inquisitorin, sie hat noch keinen großen Auftrag gehabt, der sie irgendwie erfahren gemacht hätte. Direkt der erste Job, da geht sie zusammen mit der 4. Schwester. Die Inquisitoren haben alle so komische Rangbezeichnungen, da kommen wir noch gleich dazu. Mhm. Die heißt Lynn Rakish, soll sie einen Jedi finden, beziehungsweise eine Jedi. Das ist ein non-binärer Charakter. Mhm. Die sagen immer they zu der Figur. Ich weiß nicht, wie es übersetzt wurde, aber es ist halt eindeutig weder Mann noch Frau. Und sogar die bösen Weltraum-SS-Leute, die Inquisitoren, respektieren das und sprechen diese Person mit den richtigen Pronomen an. Auf der Suche nach dieser Figur ermordet Lynn ein ganzes Dorf, weil die ihr nicht gesagt haben, wo diese Jedi-Person ist. Und Barriss Offee kann nur untätig daneben stehen und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und als es dann soweit ist, dass sie diese Jedi-Person finden, kommt es zum Dreikampf. Und Lynn wird erstmal ausgeschaltet. Und Barriss Offee schafft es, dieser Jedi-Figur zu sagen, hey, ich bin gar nicht dein Feind, schließ dich uns doch an und dann kannst du überleben. Und die ist dann sogar soweit, dass sie sagt, okay, ich höre jetzt auf zu kämpfen, ich höre mir an, was du zu sagen hast. Und dann tötet Lynn diese Jedi-Person hinterrücks. Oder zumindest verletzt sie so schwer, dass sie außer Gefecht ist, was Barris dazu verleitet, dass sie Lin mit der Macht von dem Berg schubst, auf dem der Kampf stattgefunden hat. Und sie stürzt in den Nebel und ist weg. Und damit wendet sich Barris Offee nach ihrem ersten Einsatz scheinbar auch schon wieder von den Inquisitoren ab, geht irgendwo ins Exil und versteckt sich. Und wir sehen sie dann viele Jahre später nochmal, aber das spielt eindeutig dann, also spielt mindestens 10 Jahre später. Deswegen können wir jetzt eigentlich noch nicht drüber reden, wenn wir das hier chronologisch weiter durchziehen. Aber da ist auch nicht viel passiert in der Folge. Soll ich es noch schnell sagen, dann haben wir es abgehakt? Weil es ist eigentlich egal, wann es spielt.
Ja, da sehen wir dann Barris Offee wieder in ihrem Exil, wo sie Leuten hilft.
Genau, sie ist eine Heilerin, sie hat ein paar Handlanger, sie hilft Leuten, die machtbegabt sind, vor Mikpirgim zu entkommen. Und Lin hat es sich immer noch zur Aufgabe gemacht, Jedi zu jagen und stößt dann zufällig nach jahrelanger Suche wieder auf Barris Offee und will sich an ihr rächen. Will aber auch die Leute, die Barris Offee beschützt, umbringen. Barris schenkt denen ihr Raumschiff, sie entkommen, indem sie Barris Lin in so eine Art Dungeon schickt, so ein Eisgletscher-Dungeon, verwirrt sie es lang genug, damit diese ganzen anderen Leute entkommen können. Und in dem finalen Gefecht, das auch so ein verbaler Austausch ist, wo sie ihr versucht zu erklären, dass sie auf dem falschen Weg ist natürlich mit ihrem Sith-Kram, tötet Lin dann Barris Offee, beziehungsweise verletzt sie sehr schwer und die letzte Einstellung ist, wie Lin die offenbar tote Barris Offee aus diesem Dungeon rausträgt. Und wir wissen dann nicht, wie das für die beiden weitergeht.
Erinnere ich mich falsch oder hat sie sie nicht aus Versehen sogar dann erwischt?
Sie erwischt sie aus Versehen, das ist richtig. Also sie streckt sie nicht absichtlich nieder, sondern sie fuchtelt halt mit dem Lichtschwert rum und dann sticht sie aus Versehen ab, während Barris Offee eigentlich versucht, sie irgendwie
zu beruhigen.
Ja, so wie so ein, wie nennt man das, so ein Shaolin-Mönch halt immer auszuweichen und irgendwie jetzt klar zu machen, dass sie pazifistisch ist. Wir wissen nicht, ob sie dann tot ist. Wir wissen nicht, wie es mit Lin weitergeht. Aber das war schon Tales from the Empire aus dieser Perspektive. Und jetzt sind wir bei Inquisitoren. Vielleicht haken wir noch kurz morgen Elsbeth ab. Wie gesagt, wir haben sie gesehen als Nachtschwester, wie sie Datumir verlassen hat. Und wir treffen sie jetzt einige Jahre später wieder. Das Imperium ist schon mächtig, aber es ist noch eine Übergangsphase von der Republik. Es gibt noch verschiedene Raumschiffmodelle, die wir aus der Republik kennen. Und sie ist Vorsteherin eines Dorfes. Sie hat es irgendwie geschafft, bei einem abgelegenen Planeten zur Bürgermeisterin zu werden und dann mit Killer-Druiden, HK-Killer-Druiden, sich die totale Macht auf diesem Planeten zu sichern oder in diesem Dorf. Es gibt ja immer nur eine Siedlung pro Planet. Und dann wendet sie es ans Imperium und sagt, hey, ich habe Know-how, das Imperium dienen könnte. Ich will euren Schutz. Ich will, dass wir Teil des Imperiums werden. Und ich habe hier Ideen für neue TIE Fighter. Ich bin so begabt, was Ingenieurskunst angeht. Ich habe hier mal einfach den TIE Defender erfunden. Den TIE Jagdbomber. Ein ikonisches Schiff. Und das Imperium sagt, nee, brauchen wir nicht. Also wir klauen auch deine Blaupause natürlich, aber du kriegst nichts dafür. Außerdem hast du gesagt, der Planet, auf dem du wohnst, der hat tolle Ressourcen, die holen wir uns jetzt. Sie kommen nach Hause zu ihrem Planeten, die Leute sagen, hey, wir haben dich gewählt oder wir haben dich dir zur Macht verholfen, damit du uns irgendwie beim Imperium einen sicheren Stand verschaffst. Und das hat nicht geklappt, wir setzen dich jetzt ab. Und sie, nee, weil ich habe hier meine HK-Killer-Druiden, halte die Fresse. Das heißt, sie beginnt da so eine Art Terrorherrschaft auf diesem Hinterwäldlerplaneten. Weiß aber, dass sie da mit dem Rücken zur Wand steht. Und dann greift sie ein komisches Wesen an plötzlich. Es ist ein ungefähr 1,50 Meter großer, grauer, langarmiger, affenartiger Kerl mit einem Messer.
Ein Nogri?
Ein Nogri. Ah. Das erste Mal, dass wir Nogri sehen, glaube ich, im Kanon. Aber das ist eine Action-Szene, ja, aufwendige Kampfszene auf den Zinnen ihrer Festung. Aber das ist nur ein Test. Dann sagt der Nogri am Ende, ja, das war nur eine Prüfung. Dann taucht Captain Pallion auf, den sie schon vorher getroffen hat bei einer Konferenz und sagt ihr, ja, wir wollten dich prüfen. Offenbar hast du das, was mein Chef braucht. Das ist Admiral Thrawn. Admiral Thrawn will, dass du dich ihm anschließt und du bekommst dafür seine Ressourcen. Also er ist nicht das Imperium, das dich ausnutzen will, er ist der Teil des Imperiums, der mit dir zusammenarbeiten möchte. Dann fallen mehrere von Thrawns Sternzerstörern aus dem Hyperraum im Orbit dieses Planeten.
Womp.
Dann sehen wir Morgan erst nach dem Fall des Imperiums wieder. So viel kann ich verraten. Wir mussten das jetzt aber hier an der Stelle kurz unterbringen.
Und damit haben wir Haken.
Es gibt eine Allianz zwischen dieser ehemaligen Nachtschwester und einem Admiral im Imperium namens Thrawn, über den wir auch noch nicht viel wissen. Außer, dass er ein eigenes Thema hat mit Orgeln und sehr ruhig und beherrscht spricht.
Und er mag Kunst. Aber das haben wir da, glaube ich, noch nicht erfahren. Aber wir werden in absehbarer Zeit über Rebels reden.
Ja.
Da wird Thrawn dann zwar nicht in der ersten Staffel, aber später dann eine Rolle spielen.
Genau. Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir nicht, wer das ist. Wer Rook und Pallion und Thrawn sind. Aber es sind Charaktere, mit denen wir noch viel zu tun haben werden in den nächsten Jahren und den nächsten Folgen. Aber hier werden sie jetzt tatsächlich offiziell etabliert. Also du hast sie natürlich vorher schon gesehen und das hier war jetzt ein Nachgedanke. Das ist das verspätete Setup für diese Charaktere. Gibt dir das irgendwas, Maggie?
Es gibt mir insofern was, als dass diese Charaktere schon im Expanded Universe existiert haben und dass es so ein Fan-Favorite-Thema ist. Die Thrawn-Trilogie und die Charaktere, die daraus sind, wie eben Pelion als die rechte Hand von Thrawn, beziehungsweise sein Watson, der immer sagen kann, da wäre ich nicht von alleine drauf gekommen.
Sie sind so schlau.
Erklären Sie mir Ihren Plan, Sherlock Thrawn. Und Rook als einer von den Nogri, die für Thrawn arbeiten, weil sie tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob sie das dann nach dem Ende des Expanded Universe beibehalten haben, der Blutlinie von Darth Vader verpflichtet sind eigentlich.
Nee, das ist nicht mehr im Kanon.
Ja, okay.
Also zumindest ist es nicht in den animierten Serien erwähnt worden. Und ich denke, wir werden darüber ausführlicher reden, wenn Thrawn dann wirklich was zu tun hat, weil bisher ist es halt nur sein Foreshadowing. Und ich glaube, verballern wir jetzt nicht alles Material dazu, wenn wir doch heute über die Inquisitoren reden wollen. Aber ich freue mich drauf, über Thrawn zu reden.
Mhm.
Ist natürlich einer der beliebtesten Star Wars Charaktere überhaupt. Und genauso geil halt, ist es Fanservice pur, in der gleichen Folge den TIE Defender einzubauen, der halt auch das beliebteste Videospiel-Raumschiff wahrscheinlich ist, weil das ist halt einfach das beste Raumschiff in allen Computerspielen, mit dem du unbesiegbar bist quasi, der TIE Jagdbomber. Und wer TIE Fighter gespielt hat, kennt natürlich dieses Raumschiff auch aus dem Kontext Thrawn und Pelion. Die sind nämlich die Hauptfiguren dieses Spiels. Also das sind deine Auftraggeber neben Darth Vader. Und es ist schön zu sehen, dass da Elemente überlebt haben.
Ja, das ist ja etwas, was viel im Filoni-Universum passiert, dass Dinge aus dem Expanded Universe in neuer Form übernommen werden, in den neuen Kanon. Und mal ein bisschen verändert, mal stark verändert, mal fast gar nicht. Und ja, er verteilt über die unterschiedlichen Projekte immer hier das Setup, da nochmal ein Zwischending und hier nochmal ein anderer Blick drauf auf seine eigenen Charaktere und auf die Legacy-Charaktere. Aber wir haben hiermit jetzt den Hook rüber mit dem, was du erzählt hast, mit Lynn Rakish zu den Inquisitoren. Das ist die vierte Schwester. Und in Maul Shadowlord, worüber wir auch noch reden werden, taucht auch, zumindest den Trailer nach, einer von den Inquisitoren mindestens auf.
Genau, mehrere sogar.
Ja,
also aber dazu kommen wir dann, denke ich, nächste Woche, wenn wir über Maul reden.
Mhm.
Oder nächstes Mal halt. Wir haben schon zwei Folgen Maul gesehen, aber wir wollten das hier zuerst machen. Und ich denke, wir reden nicht über die einzelnen Folgen von Maul, sondern auch wieder über drei oder vier am Stück.
Ja.
Ja. Der Tayak-Bomber wird auch nochmal in Rebels vorkommen. Das ist auch ein Setup. Ne? Also der ist jetzt nicht nur ein Easter Egg. Das ist ein wichtiges Element in der Serie. Aber dann mehr bei Rebels. Und das ist ein ganz anderer Zweig des Imperiums. Ne? Also die Inquisitoren ist ja das Sith-Teil des Imperiums. Und Thrawn ist ja fast schon das nette Imperium.
Das humanistische Imperium.
Humanistisches ist vielleicht ein bisschen viel gesagt.
Ja, er interessiert sich für Kunst und dergleichen. Ja. Also ist es vielleicht eher das humanistische Imperium im Sinne davon, dass man bei amerikanischen Unis von den Humanities spricht, wenn es um die Kulturwissenschaften geht.
Ach so, weil ist er nicht mal ein Mensch.
Nein, er ist ein Schiss.
Ja.
Deswegen ist er blau.
Er ist auch gar nicht Thrawn, sondern
Mithronuodo.
Ja, okay. Es gibt zu Thrawn jetzt auch ganz viele neue Comics und Romane vom Originalautor aus den 90ern, die jetzt halt in den neuen Kanon reingequetscht wurden, aber ich bin damit nicht so ganz warm geworden. Die sind sehr politisch und anders als das, was er früher geschrieben hat.
Also im Sinne von politisch, nicht eine politische Aussage, sondern es passieren viele politische Dinge.
Genau, ja.
Es okay.
ist viel Intrigenspiel und sehr trocken.
Okay.
Und das mag ja vielleicht interessant sein, aber wir nehmen die Romane und Comics jetzt ja erstmal nicht in diesen Podcast auf, sonst würden wir Ewigkeiten hier sitzen.
Wenn wir jetzt über die Inquisitoren reden, werden wir aber zumindest Comics erwähnen. Denn es gibt insgesamt 13 Inquisitoren, die bekannt sind.
Mhm.
Den Grand Inquisitor, den Anführer und dann die Nummern 1 bis 11 und die 13.
Okay.
Aber nicht die 12.
Das Konzept der Inquisitoren erstmal. Wir haben das noch gar nicht so richtig beleuchtet. Ne? Sie haben eine eigene Burg und sie unterstehen direkt Darth Vader.
Ja.
Das sind einfach dunkle Jedi.
Das ist das, was man früher dunkle Jedi genannt hat im Expanded Universe, bevor es Sith gab.
Mhm.
Und dann war es immer noch dunkle Jedi als ein Name für Machtnutzer, die der dunklen Seite verfallen sind, aber nicht zwingend Sith, weil Sith ja auch ein religiöser Orden ist. Und mehr oder weniger ist das umdefiniert worden jetzt in die Inquisitoren oder Angehörige des Inquisitorius. Die arbeiten direkt daran, Darth Vader bei seiner Jedi Purge zu helfen. Also der Vernichtung all der Jedi, die dem Befehl 66 entkommen sind.
ganz früher in den 80er, 90ern war das identisch, ne? Dunkle Jedi sind Sith. Ja. Das hatte man, wussten wir nicht, was da. Wir wussten, dass es Sith gibt, weil im ersten Roman der Begriff schon gefallen ist. Aber wir dachten einfach, das ist halt ein böser Jedi. Und dass das dann dieser Orden ist, der auch nur zwei Mitglieder haben darf, das wurde ja erst so 1999 mit Episode 1 etabliert. Und dadurch waren ja ganz viele Geschichten plötzlich nicht mehr kanonisch, weil sie sich nicht übereinbringen ließen mit dieser Regel der zwei. Weswegen extra nochmal Romane geschrieben wurden, um zu erklären, warum es manchmal viele Sith und manchmal nur zwei gibt. Und dadurch war aber das Konzept der dunklen Jedi erstmal aus dem Kanon raus. Weil
es jetzt überholt war.
Aber dann ist das über die Hintertür immer wieder reingeblutet, ne? Also dann erstmal hier, aber Dooku hat noch seine eigene Schülerin. Das sind ja schon wieder drei Sith. Also zählt die ja nicht. Und dann hat irgendwann gesagt, wir brauchen noch mehr Lichtschwertduelle. Es kann ja nicht sein, dass in jedem Lichtschwertduell entweder Darth Vader oder Palpatine mit drin ist oder Darth Maul. Wir müssen neue Figuren, die böse sind, einbauen, die Jedi jagen können. Also holen wir das Konzept der dunklen Jedi halt wieder raus. Und sie machen genau das Gleiche, was sie früher schon gemacht haben. Sie jagen gute Jedi. Und im Grunde sind das SS-Offiziere des Imperiums, oder?
Übernatürlich Begabte.
Leute in schwarzen Ledermänteln, die Widerständler aufspüren und umbringen sollen.
Ja, also deren Job ist es, Jedi hinterher zu schnüffeln, sie zu stellen, aus ihren Verstecken zu locken und zu töten. Und in manchen Fällen auf ihre Seite zu ziehen und zu neuen Inquisitoren zu machen. Aber die Hauptaufträge sind schon finden und töten.
Ja, also eher Gestapo als also eine Mischung eigentlich, ne?
Ich weiß nicht, ob es wirklich eine exakte Parallele gibt.
Entschuldige, ich bin so simpel gestrickt, dass ich da immer Parallelen sehe. Was aber auch, glaube ich, bei Lucas so ist, weil er ja die gleichen Leute sowohl als Nazis in Indiana Jones als auch als Imperiale in Star Wars besetzt.
Das ist, glaube ich, kein Zufall. Ja.
Admiral Ozell ist ja zum Beispiel Hitler.
Stimmt.
Und Admiral Veers ist Donovan im gleichen Film mit Indiana Jones. Ja, aber woher kommen die jetzt? Ne? Also die tauchen ja plötzlich auf. Mit dieser ersten Folge, wo Barriss Offee diesen Job angeboten bekommt, haben wir auch schon ein paar von denen und nicht viele, weil wir sehen, wie die rekrutiert werden. Aber der Grand Inquisitor ist von Anfang an da, also der Großinquisitor. Das ist ein Utapauianer.
Ja.
Utapaunese.
Utapau.
Das sind, ja, die sind sehr groß und haben diese Gesichtsfurchen und längliche Schädel. Außer wenn sie werden von Menschen gespielt, dann haben sie runde Schädel.
Pauan ist die Name.
Pauan.
Ist die Bezeichnung für die Spezies. Ja, und die Hintergrundgeschichte dafür ist, dass der ein Tempelwächter war des Jedi-Tempels, also ein Angehöriger des Jedi-Ordens, und dass der schon zur Zeit vor dem Fall der Republik quasi verführt worden ist. Also offensichtlich hat Sidious schon daran gearbeitet, seine Inquisitoren, dass er Handlanger für seinen zukünftigen Schüler haben wird, während er noch überhaupt auf den Fall der Republik zugesteuert hat. Und über viele von den Inquisitoren, die ansonsten von Anfang an da sind, wissen wir möglicherweise noch. Vielleicht erfahren wir mit der Maul Shadow Lord Serie mehr, zum Beispiel über den ersten Bruder, noch nichts, wann die sozusagen verführt und auf die andere Seite gezogen wurden. Bei anderen wissen wir ziemlich genau, was ihre Hintergrundgeschichte ist. Und in der Regel ist es, sie waren Jedi und sie wurden entweder freiwillig auf die dunkle Seite gezogen oder durch Folter und Verfolgung dazu gebracht, zu wechseln.
Im Fall vom Inquisitor war es wahrscheinlich nicht so schwierig, ihn zu überzeugen, weil Tempelwache ist ja jetzt nicht. Das ist jetzt nicht der prestigeträchtigste Posten. Und gleichzeitig ist es jemand mit viel Macht, weil wenn Palpatine den auf seine Seite gezogen hat, bevor er den Tempel angegriffen hat, hat er schon mal jemanden, der ihn reinlässt.
Ja,
beziehungsweise. Also gut, Anakin auch, aber.
Ja, beziehungsweise der steht halt nicht an der Tür und verteidigt den Tempel, was eigentlich sein Job wäre.
Ja, genau. Aber wir sehen die ursprünglich bei dem Prozess gegen Ahsoka zum ersten Mal. Mhm. Da sind sie sowas wie die Militärpolizei der Jedi und sorgen halt dafür, dass Ahsoka nicht entkommt, beziehungsweise bei dem Gerichtsverfahren sind sie anwesend. Aber die tragen alle Masken.
Ja.
So weiß-goldene Keramikmasken. Keine Ahnung, vielleicht auch zum Schutz, so wie Henker, zum Schutz ihrer Persönlichkeit. Aber man sieht schon, die sind ein bisschen detached vom Jedi-Orden. Also da hat man es vielleicht auch leichter, die zu verführen.
Es heißt auch, dass die einer der traditionellsten Teile des Jedi-Ordens sind. Und es ist durchaus eine hohe Ehre, zu denen zu gehören. Aber ja, es gehört auch dazu, dass man eine feste Uniform trägt. Und die haben alle auch mehr oder weniger vorgeschrieben, Doppellichtschwerter mit gelben Klingen.
Mhm.
Was ganz gut dazu passt, dass die Inquisitoren dann alle Doppellichtschwerter haben, natürlich mit roten Klingen, aber dass quasi diese Waffe, die bei den Jedi mit den Verteidigern in Verbindung steht, dann über den Anführer, der eben einer von diesen Tempelwächtern ist, zur klassischen Waffe von den Inquisitoren wird. Also da ist schon eine Continuity da.
Ja, der Schritt vom Tempelwächter zum Inquisitor ist nicht groß. Hm. Also auch von der Aufgabe her.
Ja, aufpassen,
wenn wir sie sehen,
und
ja,
zur Not vor Gericht führen, nur dass sie halt eben hier auch gleichzeitig Henker sind.
Wie sieht denn der aus, der Großinquisitor? Beschreib den doch mal.
Der ist, wie gesagt, ein Pauan. Der ist groß, dünn, blass, hat so Riefen im Gesicht, als wäre jemand mit dem Reifen drüber gefahren, mhm, und rote Markierungen auf der Stirn und ist haarlos. Und
er sieht aus wie Vampir, das wollte ich hören. Ach, er sieht so aus wie Nosferatu. Oder?
Ja, Nosferatu mit starkem Goth-Make-up, weil er hat auch so dunkles Make-up um die Augen, das ja dann so nach unten fließt, als hätte er geweint.
Macht es das jetzt falsch, dass ich wie ein Vampir gesagt
habe? Nein, sei überhaupt nicht. Ich habe nur versucht, eine neutrale Beschreibung zu liefern.
Und er ist ja in dieser Sith-Kirche, ist er nicht wirklich drin, aber in dieser Rangfolge ist er Platz 3, oder? Also Imperator, Vader, Großinquisitor.
Ja.
Das ist schon der direkte, das, was früher mal bei Jade gewesen wäre vielleicht, die wir ja nicht mehr haben im neuen Kanon, also die rechte Hand des Imperators. Und wie ist er so also charakterlich, als Wesen, wie ist er drauf? Wie findest du ihn?
Strikt, gnadenlos und kommandiert seine Leute durch die Gegend. Aber ansonsten habe ich irgendwie nicht in Erinnerung, dass noch groß irgendwie was dahinter wäre.
Ich finde ihn sehr pompös. Also er tritt so grandios auf und er hört sich gerne reden. Und er hat natürlich diesen krassen britischen Akzent. Also er wirkt schon sehr selbstverliebt und wie ist halt so ein Paradebösewicht, auch wie ein Vampir eigentlich.
Aber er hat keinen Stehkragen oder so etwas.
Ich kann ihn jedenfalls gut hassen.
Ja.
Es steckt nicht viel dahinter, aber es ist genug, damit ich sagen kann, den mag ich nicht. Und vor denen kann man auch Angst haben. Und ich glaube, zu Recht.
Ja, also die Gnadenlosigkeit ist ziemlich eindeutig. Ja. Dem ist total egal, wer lebt oder stirbt, solange es nach seinen Vorstellungen passiert. Okay. Das Sterben und Leben.
Und wer ist jetzt der erste Bruder?
Der erste Bruder ist die Figur, die wir als Marok kennen und der bisher nur in Ahsoka aufgetaucht ist und jetzt in Maul Shadowlord auch auftauchen wird, den Trailer nach.
Eigentlich kennen wir ihn jetzt noch nicht.
Nein, wir wissen nur, wie er stirbt.
Spoiler doch nicht, dass der stirbt. Wieso machst du das immer? Es gibt Leute, die hören dieses Podcast zum ersten Mal.
Wenn wir nicht spoilern dürfen, können wir nicht viel reden über die Inquisitoren.
Doch, wir können sie jetzt da rein noch vorstellen.
Okay.
Ja.
Fangen wir beim ersten an.
Das ist ja auch nicht interessant. Nichts an Marok ist interessant. Auch nicht, wie er stirbt.
Marok trägt eine Maske. Wir wissen nicht, wer da drin ist. Vielleicht erfahren wir mehr jetzt in der Serie. Wir haben
bisher auch nie reden hören. Ich wusste nicht, dass er der erste Bruder ist. Damit ist er der auf Rang 4 sozusagen.
Ja.
Also innerhalb der Inquisition unter dem Inquisitor Rang 1. Ja,
ja,
dem Großinquisitor. Okay, wir können aber was über die zweite Schwester sagen.
Genau. Dazu muss man sagen, dass die Zählung geht kontinuierlich durch. Zweite Schwester heißt nicht, dass es eine erste Schwester gibt, sondern nur, dass es eine erste Person gibt. Und da die ein Mann ist, ist es der erste Bruder. Also erster Bruder, zweite Schwester, dritter Bruder, vierte Schwester, fünfter Bruder, sechster Bruder.
Ich hab's verstanden. Ich glaube,
es ist auch nicht abwechselnd. Das wollte ich damit sagen. Okay. Also fünf und sechs sind beides Brüder. Es ist wirklich einfach, man zählt durch und mal gucken, wer welches Geschlecht hat.
Ist das entsprechende Reihenfolge, wie sie sich angeschlossen haben? Glaube ich eigentlich nicht, weil...
Nee, ich glaube, es ist in entsprechender Reihenfolge, wie fähig sie sich gezeigt haben.
Weil Barriss wäre ja sehr früh gewesen und ist nicht irgendwie unter den ersten fünf.
Nein.
Und naja.
Und
die hat einen Namen.
Ja, die hat einen Namen, das ist Trilla Soduri. Das ist eine Figur aus Jedi Fallen Order, aus dem Videospiel. Und fast alles, was ich über sie sagen könnte, wäre jetzt ein Spoiler. Moment, zeitlich gesehen...
Es ist ein Mensch.
Es ist ein Mensch. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden in der Chronologie, ist sie wahrscheinlich gerade schon Inquisitorin geworden oder auf dem Weg dahin.
Wir gehen davon aus, dass wir sind ja jetzt ein, zwei Jahre nach Rache der Sith. Wir können davon ausgehen, dass die alle schon Inquisitoren sind, ja. Also von ihr wissen wir, dass sie ein Jedi Padawan war und eine Meisterin hatte. Das ist Seer Yunda. Und dass diese Meisterin sie im Stich gelassen hat letztendlich. Magst du das genauer ausführen?
Ja, also Seer Yunda oder Seer Yunda, je nachdem, ob die englische oder die deutsche Version, hatte tatsächlich mehrere Padawane dabei, die haben sich versteckt und Seer hat sie beschützt und Trilla war ihre persönliche Padawan.
Mhm.
Die haben Order 66 überlebt und haben sich verborgen. Das Imperium hat ihn aber hinterhergeschnüffelt und Seer hat an einem gewissen Punkt gesagt, Trilla, du musst jetzt den Rest beschützen, ich gehe raus und halte die auf. Dann ist Seer gefangen genommen worden und gefoltert worden. Und hat aber irgendwann preisgegeben, wo der Ort ist, wo Trilla hin sollte, um sich zu verstecken mit den anderen Padawan. Hat also ihre Padawan verraten, um sich den Schmerz zu ersparen. Und daraufhin ist Triller gefangen genommen worden, ebenfalls gefoltert worden, bis sie die Seite gewechselt hat, ist damit Inquisitorin geworden. Und als das Seer vorgeführt wurde, ist die wiederum so durchgedreht, hat auf die dunkle Seite der Macht zugegriffen, dass sie entkommen konnte in dem Moment. Aber Triller ist bei den Inquisitoren geblieben.
Genau, und nur heißt der Planet oder der Mond, ne, wo die Festung der Inquisitoren ist. Also wo die jetzt alle wohnen, gemeinsam mit Darth Vader, der eigentlich auf Nachbarplanet wohnt.
Ja.
Aber die Burgen sind sehr ähnlich aufgebaut. Ne? Also beides so schwarze Dome, so Dornen. Aber der eine halt im Lava und die andere im Meer.
Wasser. Ja. Spiegelbilder sozusagen voneinander. Ja. Also Triller ist auf jeden Fall eine tragische Figur durch diese Hintergrundgeschichte. Und sie, oder zumindest ein sehr ähnlicher Charakter, sollte ursprünglich auch die Hauptfigur von Jedi Fallen Order sein. Mhm. Aber man hat sich dann doch für einen weißen Mann entschieden.
Natürlich, statt für eine braune arabisch Frau. Aussehende Frau, ja. Aber Triller kann man es merken, die ist ein etwas tieferer Charakter und da passiert auch noch was. Und dann sind wir schon bei, wer ist denn Nummer 3? Der dritte Bruder.
Der dritte Bruder, über den gibt es nicht so viel. Nicht mal ein
Bild?
Nein, der wird nämlich nur erwähnt.
Auf der Wikipedia, okay. Der wird nur erwähnt. Das heißt, das ist noch etwas, wo vielleicht noch was reingefüllt werden kann. Also überspringen wir den dritten Bruder.
Genau, mehr können wir über ihn nicht sagen, außer es gibt ihn.
Und kommen zur vierten Schwester, über die haben wir schon gesprochen. Wir haben noch... Die dritte Schwester?
Ja, wir haben...
Moment, es gibt einen dritten Bruder und eine dritte Schwester? Das widerspricht dir dem, was du gerade gesagt hast.
Ich bin gerade am Überlegen. ich glaube nämlich dann, dass Leute zwischendurch ihren
Rang gewechselt haben.
Der dritte Bruder wird erwähnt.
Ja.
Aber es gibt auch die dritte Schwester. Das heißt, der dritte Bruder ist vielleicht die Person, die die Lücke der dritten Schwester füllt oder eine andere Lücke füllt.
Okay.
Aber
Spoiler.
Die Person, ich habe versucht, es so neutral wie möglich zu sagen. Aber die Person, die den Rang der dritten Schwester hat zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen, ist Reva Sivanda. Die ist eine der Hauptfiguren der Obi-Wan Kenobi-Serie.
Ja, und von ihr haben wir, glaube ich, haben wir das schon erzählt? Ich glaube nicht, aber wir haben schon gesehen, beziehungsweise chronologisch müssten wir schon gesehen haben, wie sie aus dem Jedi-Tempel entkommt. Zu dem Zeitpunkt, als Order 66 ausgeführt wird, ist sie im Lichtschwertraining mit ein paar anderen Younglings. Also sie ist zu dem Zeitpunkt 7 oder so oder 8.
Mhm.
Höchstens,
aber,
ne?
Aber vielleicht, Kind auf jeden
vielleicht
Fall.
Vielleicht 10. Und dann kommen die Klone rein und schießen einfach wild um sich und ihre Trainingslegerin schafft es noch, sie zu verteidigen und rauszubringen aus dem Raum und in dieser ganzen Lerngruppe zur Flucht zu verhelfen, wird aber selber niedergeschossen. Und dann sehen wir nur, wie Reva quasi die Führung über diese kleine Gruppe von Younglings übernimmt und die Flucht plant. Und die muss ihr dann irgendwie letztendlich gelingen?
Ja, oder sie wird gefangen genommen und darüber eine Inquisitorin, aber nein, die wissen ja nicht, dass sie...
Nee, sie entkommt. Sie, genau. sie wird schwer verletzt und entkommt. Ich glaube, sogar der große Inquisitor verletzt sie.
Mhm.
Aber das werden wir nochmal genauer besprechen, wenn es dann um Obi-Wan geht. Aber sie wechselt als Straßenkind auf Coruscant auf und schließt sich dann später den Inquisitoren an.
Okay.
So habe ich es zumindest verstanden.
Ja. Also, das ist auf jeden Fall Reva und wir werden deutlich mehr über sie reden und nicht nur über die Figur, sondern auch über die Diskussion, die es um diese Figur gab, im Rahmen der Obi-Wan Kenobi-Serie.
Aber der Inquisitor hat sie, glaube ich, nicht verletzt. Der gab es in der Form, glaube ich, noch gar nicht. Darth Vader, glaube ich, gesehen, wie er...
Also den sieht sie auf jeden Fall,
sieht sie, wie der andere niederstreckt. Und sie hat sich, glaube ich, unter den Leichen versteckt.
Daran erinnere ich mich irgendwie, dass sie unter den anderen Toten liegt.
Okay. Reva ist relativ junge Inquisitorin, dunkelhäutige Frau, relativ burschikoses Auftreten und sehr karriereorientiert. Sie scheint ein festes Ziel zu verfolgen und hat sich scheinbar auch absichtlich bei den Inquisitoren gemeldet, um da im Rang aufzusteigen. Hat es ja auch gemacht, wenn sie dritte Schwester ist, ist sie ja schon ziemlich weit gekommen.
Weiter auf jeden Fall als Lyn Rakish, über die wir gerade schon alles erzählt haben, außer ihre Spezies. Sie ist eine Nogratu, eine Spezies, von der ich vorher nichts wusste und von der, glaube ich, auch nur sie die einzige Vertreterin ist.
Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen mit Togruta rumgemacht mit dem Wort, weil sie halt auch eine Tentakelfresse ist.
Aber sie hat kleine Tentakel an den Ohren.
Sie hat mehr und kleine Tentakel. Ich finde das eigentlich ein cooles Design.
Ja.
Und ich glaube, man kann das auch gut direkt mit der Mütze aufsetzen.
Ja.
Das ist praktisch.
Das ist immer gut.
Ja, Lynn fängt als wirklich unangenehme Person an. Wie gesagt, mäht ein ganzes Dorf nieder und hat dann am Ende, als sie dann aus Versehen Barriss aufspießt, noch so eine Erleuchtung, dass das wohl doch scheiße ist, was sie da all die Jahre gemacht hat. Aber das ist ein weiter Weg dahin. Ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie einen guten Kern hätte. Ich glaube, das ist einfach viele Jahre im Dienste Darth Vaders, die sie ein bisschen aufbrechen mit der Zeit und kaputt machen. Aber mehr ist da auch nicht. Ne? Es ist, wie gesagt, sie kommt nur als Nebenfigur vor und in diesen drei Folgen um Barriss.
Sie ist noch kurz irgendwie im Hintergrund in der Obi-Wan Kenobi-Serie. Ja. Da ist sie in der Live-Action-Variante auch zu sehen. Also, aber sie hat ansonsten keine große Rolle.
Dann reden wir bei Obi-Wan noch mal ein bisschen über sie, denke ich.
Der fünfte Bruder.
Der ist, glaube ich, den gibt es sowohl Live-Action als auch animiert, kann das sein? Ja, das ist der Typ, der wurde ursprünglich in einer Animationsserie als so eine Art Haifischgesicht gezeigt und der hat so einen asiatischen Reishut auf, aber aus Metall.
Ja, also von der Form her grob. Also es soll auf jeden Fall an so Samurai-Film-Silhouetten erinnern, auch mit den Schulterverzierungen, die er hat und dergleichen. Und ist Artemisia?
Die Spezies ist, glaube ich, nicht festgelegt.
Ja, er ist von einem Planeten namens Artemisium, aber es ist auch wieder diese Spezies gibt es nicht außerhalb dieser einen Person.
Wenn er als Live-Action-Version auftaucht, ist er einfach ein Mensch mit bisschen spitzen Zähnen.
Und grünlich-grauer Haut.
Grünlich-grauer Haut, ja, aber er sieht schon sehr menschlich aus. Also asiatisch bisschen. Und er ist unangenehm.
Ja.
Also wir sehen in der Frühphase der Inquisitoren wenig von ihm, außer dass er sich halt mit Reva anlegt und versucht, sie in ihre Schranken zu verweisen. Wenn du auf ihre Wikipedia gibt es zwei Einträge für ihn, wenn du auf 9 vor Yavin klickst, hast du, glaube ich, noch ein anderes Bild von ihm, oder? Nein? Da, guck mal da oben, hier. Da. Ah. Ja, dann hast du nämlich das Real-Life-Bild. Und das ist einfach nur ein Typ mit grüner Haut, ja.
Ja. Und also das ist aber einer der Charaktere, der alle Medien verbindet, denn er taucht auch in Jedi Fallen Order auf.
Aber nicht als Gegner, oder? Der läuft nur durchs Bild.
Der ist da, ja.
In den Comics ist er, glaube ich, auch, ne?
Ja. Also der ist überall vertreten tatsächlich. Und ist unangenehm, wie du sagtest. Und auch an anderen Inquisitoren gegenüber, also zwischen ihm und Reva gibt es Streit und Spannungen, zum Beispiel in der Obi-Wan Kenobi-Serie. Und er ist immer da, wenn man jemanden braucht, der scheiße ist.
Ja, also es ist auch kein Charakter. Wie du schon sagtest, ein Verbindungscharakter, um zu zeigen, dass das alles zusammengehört. Ja, ist auch nicht schwer, also den irgendwie abzubilden. Ne? Das Design ist jetzt nicht kompliziert, dann machst du einfach jemanden grün an, fertig. Das war der fünfte Bruder.
Wir werden vor allen Dingen bei Rebels mehr über ihn noch. Naja, nicht über ihn erfahren, aber wir erfahren, wie es mit ihm weitergeht. Dann haben wir den fünften Bruder Der sechste Bruder ist meines Wissens nach nur in den Darth Vader Comics aufgetaucht.
Ja, der hat so ein Design, das mich an Starkiller erinnert. So ein bisschen, also den bösen Starkiller.
Ja, er hat so ein Outfit mit einem Helm, der aussieht wie eine Kapuze und dann eine Maske aus Metallstreifen, die wahrscheinlich an die Rüstung von Darth Vader, an die Brustrüstung von Darth Vader erinnern soll.
Der hat einen Namen. Der heißt Bill.
Ja.
Bill Valen.
Bill Valen. Mehr weiß ich nicht über ihn. Die Comics habe ich nicht gelesen. Du schon, oder?
Ich weiß nicht, ob ich genau den gelesen habe. Ich habe sehr viele von diesen Comics gelesen, aber es kommen ja immer noch neue raus. Und ich habe ja die deutsche Übersetzung gelesen, die hinterherhinken. Das heißt, ich habe vor 2 Jahren aufgehört, die zu lesen, weil die mir zu doof wurden, ehrlich gesagt. Deswegen reden wir auch nicht drüber. Die fingen sehr stark an.
Ja, ich weiß. Also
vor allem, wer hat die am Anfang geschrieben? Der Die-Autor?
Kieran Gillen.
Kieran Gillen hat die mehrere Runs geschrieben, aus verschiedenen Perspektiven. Und die waren richtig stark. Und
oh, Entschuldigung, er taucht noch in einem Roman auf.
Okay, ja, über Romane reden wir erst recht nicht.
Ja.
Gut, dann lass uns doch weiterspringen. Wir können nichts über diese
Person sagen. Er ist kein bewegt Bildmaterialcharakter. Ja. Dann haben wir die siebte Schwester, über die werden wir auch in Rebels noch mehr reden.
Das ist eine Mirialani?
Ja, aber eine gelbe Mirialani. Ja. Die meisten Mirialani werden grün dargestellt.
Genau, Barriss Offee ist auch eine Mirialani, ne?
Genau.
Ja. Aber keine Beziehung. Und ich finde ihr Design wirklich doof.
Sie hat trägt so einen spitzen Hut, der aussieht wie eine Schlumpfmütze ein bisschen.
Ich würde es, das ist so eine holländische.
Oh ja, sie will einen Gouda verkaufen.
Ja, 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 genau, so eine holländische Käsefrau ist das, nur in Schwarz halt. Das ist genau das mit diesen Zipfeln links und rechts. Ich weiß, es soll, glaube ich, eher an eine Hexe erinnern oder an irgendwie
einen Ku Klux
Klan oder sowas. Außerdem hat der Hut ein Gesicht, der hat vier Augen und einen Mund. Sieht aus, als würde ihr ein Oktopus auf dem Kopf sitzen.
Du hast recht. Die Assoziation hatte ich noch nie, aber jetzt kann ich es nicht mehr wegdenken. Hervorragend.
Naja, und sie ist böse und böse.
Ja, und verfolgt die Guten. Wie gesagt, bei Rebels werden wir mehr über sie reden, aber auch nicht mehr über sie herausfinden. Ja,
was wir jetzt über sie sagen können, sie ist 1,79 groß, hat gelbe Augen und grüne Haut.
Also
oder
sie hat,
oder auch gelbe Haut. Also hier steht, auf Wikipedia steht, sie hat grüne Haut.
Aber die ist doch gelb.
Grün-gelb. Grülp.
Grülp. Also, und ihre Augen sind gelb auf schwarzem Grund. Sie hat so richtig dramatische Sith-Augen. Gehen wir weiter zum achten Bruder.
Ja.
Ich weiß auch nicht viel über ihn. Auch aus Rebels.
Auch aus Rebels, genau.
Und hat einen Helm mit einem Lattenrost im Gesicht. Ein bisschen wie der erste Bruder, nur geschwungen. Der erste Bruder hat so gerade Schlitze und der ja hat gebogene Schlitze. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob der jemals viel sagt. Das ist einfach nur Kanonenfutter. Aber wir wissen, dass er ein Tyrellian Django Jumper ist. Was ist denn ein... Was ist ein... Da kannst du mal auf den Link klicken. Ist das ein Spezies? Tyrellian Django Jumper. Was zur Hölle ist das? Haben wir schon mal gesehen in Clone Wars scheinbar?
Ja, groß, dünn, Mensch. Blass. Sieht ein bisschen aus wie, hier wie hieß die Attentäterin.
Ja, ja, wir hatten in der Folge, wo Count Dooku diese ganzen Attentäter auswählt, hatten wir so einen, glaube ich. Die waren halt besonders akrobatisch.
Mhm.
Oder? Ist aber auch nicht so wichtig. Aber kein Mensch, immerhin.
Ja, auch wenn man es nicht sehen kann, um ehrlich zu sein.
Na, bei der, das liegt aber an dem Grafikstil, dass man es nicht sehen kann. Ich glaube, wenn das Real Life wäre, dann würden sie einfach Mensch besetzen und egal. Ja, fast recht. Ja.
Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Hände anders geformt sind. Weil der zwei Daumen hat wie einen. Aber nicht
Koala-Bär?
Nicht zwei Daumen wie ein Koala. Der Koala hat beide Daumen auf derselben Seite, sondern er hat Daumen, zwei Finger, noch einen Daumen.
Du weißt, dass ich mir jetzt unter diesem Helm ein Koala-Gesicht vorstelle.
Oh!
Jetzt kann ich ihn nicht mehr hassen.
Ja, so einfach ist das. Hm. Muss sie nur flauschig machen. Nummer 9.
Das ist eine Figur, über die wir mehr sagen können. Ja. Die neunte Schwester.
Massana Tide.
2,5 Meter großer Brocken von der Spezies.
Sie ist eine Dovutin.
Dovutin, okay.
Mhm.
Die sehen wir auch öfter mal. Ich glaube, in den Sequels sitzt so einer in Maskanatas Bar rum.
Ja, das kann sein.
Aber ansonsten sind die keine wirklich relevante, prägende Spezies, aber sie taucht doch mal auf. Das ist ein gutes Design, finde ich.
Ja.
Sie hat so ein Kinn mit mehreren Stacheln und es ist halt, ja.
Massiv groß, ist halt gebaut breite wie Schultern.
Andre the Giant alle. Und
ja.
Ja, aber eine Frau, was ich ehrlich gesagt in dem Spiel am Anfang nicht verstanden habe, dass eine weibliche Figur sein soll, aber, ja. Aber gut, es ist die neunte Schwester.
Und sie arbeitet mit Triller Suduri, der zweiten Schwester, zusammen. Und die sind ein Tag-Team in Jedi Fallen Order. Das heißt also auch wieder eine Videospielfigur. Und ich fand sie großartig. Also ich mochte beide Schwestern sehr. Und vor allen Dingen, dass wir eine weibliche Figur als Gegner haben, die aber ein absoluter Tank ist und dich umpflügt.
Mhm.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Man hat auch einen guten Austausch mit ihr. Also es ist tatsächlich so, dass ein bisschen über Philosophie gesprochen wird und sie auch nicht einfach nur draufhaut, sondern ich weiß nicht, was will sie dich einfach nur hochziehen oder mobben oder hat sie verfolgt sie irgendeinen Plan mit dem Dialog? Weil sie müsste ja nicht mit ihr reden.
Also ich glaube, dass es auch ein Weg von ihr ist, zu versuchen gesehen zu werden. Man hat ein Gespräch mit ihr, wo sie darüber redet, wie es überhaupt ist, Inquisitor zu werden und so. Du konntest das niemals durchstehen. Mhm. All die Schmerzen und der Horror, den wir durchgemacht haben. Wir werden verstümmelt. Sie hat mehrere Gliedmaßen, die aus Metall sind.
Ja. Das ist ein Spoiler, den wir geben können. Es werden mehr im Verlauf der Zeit, wo wir sie sehen.
Ja.
In den Comics ist sie auch.
Ja.
Aber vor allem ist sie in diesen beiden Jedi-Spielen. Es ist nicht so, dass sie da die prominente Figur wäre, aber sie taucht immer wieder auf und das finde ich nette Continuity.
Ja.
Also schon eine von den interessanteren Figuren, vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass sie in diesen Inquisitorenrängen irgendwie ein Zuhause findet, nicht nur aus Bosheit und Machtgeilheit, sondern auch, weil sie sonst nicht dazugehören kann.
Ja.
Das ist so ein typischer ausgestoßener Archetyp, ja, mit der will keiner was zu tun haben. Und also, deswegen kommt sie da unter.
Ich hoffe, dass sie vorher bei den Jedi auch akzeptiert war, weil das ist etwas, was gesetzt ist, sie war Jedi.
Weiß man mehr darüber?
Nein.
Ja, okay.
Sie war Jedi und sie wurde vom Imperium gefangen, ja, und gefoltert, bis sie die Seite gewechselt hat. Der 10. Bruder wird auch wieder eine kurze Sache. Das ist jemand namens Prosit Dibs und er ist nur in Comics
vertreten. Okay. Weiß ich auch nichts drüber. Habe ich scheinbar nicht gelesen, diese Comics.
Also, die Info, ich kannte den Charakter vorher nicht, bevor ich angefangen habe, die alle durchzulesen für diesen Podcast auf der Wikipedia. Der hat den Hintergrund, dass er tatsächlich von den Jedi ausgestoßen wurde, weil er Mace Windu angegriffen hat, aber Mace Windu persönlich hat ihn die Todesstrafe erspart. Aber danach war er sehr bereit, den Inquisitoren beizutreten.
Ich finde es übrigens wirklich uncool, dass es die Todesstrafe gibt in der Republik. Ja. Das ist... Nee. Da muss ich was ändern. Gut, dass es die nicht mehr gibt. So, der 11. Bruder, den kennen wir auch aus Animationskram. Der ist jetzt, glaube ich, auch in Maul und der war in der Ahsoka-Serie und der hat einfach nur einen Rabenkopf. Ja. Ist es eine Kapuze? Ist es ein Kenku?
Es ist ein Rabenschädel. Also es sieht aus wie der Totenschädel eines Rabenvogels.
Wir wissen also auch nicht die Spezies. Es kann auch eine Maske sein. Vielleicht hat er darunter ein ganz normales Gesicht. Vielleicht sieht er total nett aus. Vielleicht ist es so eine Situation wie bei Dr. Who bei den... Wie hießen sie?
Die Sycorax.
Die Sycorax, genau, ja. Wo sie auch nur Helme trugen, drunter sahen sie voll sympathisch aus. Also noch schlimmer.
Ja. Aber vielleicht sehen sie darunter aus wie wir oder auch nicht.
Ja, sagen wir, es ist ein Sycorax. Ich finde das Design ziemlich cool. Es ist sehr...
Sehr goth.
Sehr goth, sehr Witcher irgendwie. Ich weiß nicht. Aber für einen Pseudo-Sith-Lord ist das eine ziemlich geile Maske.
Das stimmt.
Also allein, oft landen ja solche Figuren nur in diesen Serien, weil jemand sagt, ja, das Design gefällt mir, den bauen wir ein.
Ziemlich sicher, ja. Irgendjemand hat da einen Entwurf gezeichnet und irgendjemand hat gesagt, den nehmen wir, sieht cool aus.
Fertig. Mal gucken, was wir über ihn erfahren die nächsten Wochen in Maul.
Ja. Und dann gibt es niemanden mit der Nummer 12, der also keine persönlich auftreiben konnte. Und die 13. Schwester wiederum. Und ich glaube, die ist auch nur in Comics vertreten.
Mir sagt sie nichts. Das Bild sieht auch stark wie ein Comicbild aus.
Ja, also sie ist in Darth Vader Comics. Das sind die Quellen, die ich gefunden habe für sie.
Lies dir doch mal die Darth Vader Comics. Ja, die sind teilweise echt gut. Aber ich habe die ist jetzt schon teilweise 10 Jahre her. Und sie laufen ja auch noch. Also keine Ahnung, wo genau die jetzt vorgekommen sein könnte und ob sie mehr gemacht hat, als im Bild rumzustehen. Mhm. Aber ja, das heißt, wir haben... weil wir bei einer fehlt und einen Rang doppelt besetzt ist, haben wir wirklich 13.
Das stimmt, ja.
Ja.
Dann haben wir 13, 14 insgesamt mit dem mit dem Grand Inquisitor. Und über die 13. Schwester, sie ist eine Pkorianerin, also nicht Koreanerin, sondern Pkorianerin vom Planeten Pkori.
Ja.
Sie ist die einzige Pkorianerin, die wir kennen. Und Pkori ist ein ansonsten unbekannter Planet im wilden Raum.
Okay.
In Wild Space.
Sie sieht aber aus wie ein Mensch, wenn du mich fragst.
Aber ein Mensch mit roter Haut.
Mm, verrückt.
Das ist was ganz anderes.
Ja, das sind also jetzt unsere Hauptgegenspieler für die nächsten 20 Jahre fast. Ne? Also in der ganzen Dark Times-Zeit, die ist geprägt davon, dass die Inquisitoren die Jedi auslöschen, werden wir diesen Leuten mal öfter wieder über den Weg laufen. Und dann können wir uns auf diese Folge beziehen, wenn wir nicht mehr wissen, wer das eigentlich ist, weil die meisten davon doch recht austauschbar sind.
Ja.
Es ist nicht so, dass irgendwer von denen irgendwelche menschlichen Qualitäten hätte, bis auf Triller.
Also es ist so, dass diejenigen, die in Comics und in Rebels auftauchen, relativ wenig Tiefe haben. Die Charaktere aus...
Und Reva natürlich, ja.
Jedi Fallen Order und eben Reva aus Obi-Wan Kenobi. Das sind tatsächlich mehrdimensionale Charaktere und damit auch diejenigen, die im Gedächtnis bleiben. Die anderen sind im besten Fall ein cooles Design. Ja. Noch, wie gesagt, kann ja noch mit mehr gefüllt werden.
Ja, Aber letztendlich sind sie halt wirklich dazu da, um in einer coolen Lichtschwert-Action-Sequenz niedergemacht zu werden, oder?
Dafür sind sie fast da.
Ja.
Und dafür kann ich sie, weiß ich sie auch zu schätzen. Und gerade, also Triller ist einer meiner Lieblingscharaktere im gesamten erweiterten Star Wars-Kanon. Ja.
Wir würden jetzt eigentlich auch als nächstes über Jedi Fallen Order reden und damit über Triller, aber jetzt hat sich dieser Maul da so reingeschoben, dreist. Ist er plötzlich wieder aus dem Loch gekrochen gekommen mit seinen Roboterbeinen. Und will schon wieder Rache.
Er ist wie so eine Schabe. Kommt immer wieder.
Naja, so sieht er ja auch aus am Anfang in Clone Wars, wenn er wieder auftaucht mit seinen 6 Beinen.
Dann sieht er
auf einer Müllhalle.
Ich wollte gerade sagen, der lebt ja auf jeden Fall wie eine Schabe.
Aber jetzt geht es darum, dass er sich an den Kriminellen rächen möchte, die ihm in den Rücken gefallen sind, als die Jedi Mandalore angegriffen haben. Naja, aber darüber reden wir dann das nächste Mal.
Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Einige von euch seit 60 Folgen. Und wahrscheinlich dann dementsprechend auch bei den anderen Dingen dabei seid, die wir machen, weil ich glaube, wenig Leute den Podcast hören, ohne vorher die anderen Sachen gesehen zu haben.
Aber es gibt sie. Wir haben jetzt zusammengefasst, was in diesen 3 Folgen von Tales passiert ist, aber wir haben nicht gesagt, ob sie gut sind oder nicht.
Ah, ich stehe ihnen sehr neutral gegenüber. Ich fand sie jetzt... Es ist wieder alles zu langsam, aber alles sehr hübsch.
Immerhin ist es ja nur 10 bis 15 Minuten lang pro Folge. Ja. Also es ist nicht lange zu langsam.
Ja.
Ich finde, wie gesagt, es ist schön, diesen Fanfiction-Kram zu haben mit Thrawn und dem Jagdbomber. Also die, auch wenn mich Morgan Elsbeth als Figur nicht interessiert, weil das ja auch wieder so ein Setup für etwas ist, was dann später gesetzt wird, habe ich mich gefreut, diese Charaktere zusammen auf dem Bildschirm zu sehen. Aber bei Barriss Offee weiß ich echt nicht, was uns das geben soll. Also es ist schön zu sagen, okay, wir haben diesen offenen Handlungsstrang aus Clone Wars und wollen auch wissen, wie es mit dieser Figur ausgeht, aber es hat keiner danach gefragt, glaube ich. Oder?
Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist, wir haben es ja gesagt, das ist wieder ein Fall von Dave Filoni spielt mit seinen Actionfiguren. Ja. Das sind die Charaktere, die er mag, weil er das Sagen hat, werden Folgen über sie gemacht. Ist einfach so.
Weil es gibt viel interessantere Figuren aus The Clone Wars, die danach nie wieder vorkommen, wo ich mich eher gefragt hätte, was wurde aus denen, wie zum Beispiel der Jedi-General, der Vierarmige, also der Basilisk oder wie sie heißen.
Der Verräter.
Der Verräter, der sagt, ich verrate jetzt die Republik nur, um mich bei Count Dooku einzuschleimen. Ich habe noch nicht mal Kontakt zu ihm aufgenommen, aber das ist mein Geschenk an ihn. Ich überlasse ihm diesen Planeten und dann sage ich die Seiten und das gelingt ja nicht, der Plan. Ist der gestorben? Oder ist der inhaftiert worden? Wenn der jetzt gestorben ist in der Folge, dann ist natürlich Quatsch, dass ich da mehr von will. Aber ich dachte, dass der am Ende überlebt hat.
Okay.
Aber wir können das nachschauen. Vielleicht habe ich das auch einfach geträumt, dass der noch lebt. Also, gibt es eine Szene in der Zelle, wo ihn noch ein Klon umbringt, wo er noch erschossen wird? Hast du das in Erinnerung?
Pongrel,
genau, ja. Wenn du einfach draufklickst, siehst du, ob er gestorben ist oder nicht.
Er ist tot.
Oh, er ist auf Umbara umgekommen, okay.
Tut mir leid.
Ah, verdammt. Ja, dann ist wohl doch kein offener Faden. Schade, weil ich hätte, von dem hätte ich gern mehr gewusst. Weil das ist ja so ein offensichtlicher Fall von, könnte Inquisitor werden.
Ja, ja nicht mehr, weil er tot ist.
Ja, einer von den Klonen hat ihn abgeknallt, ne?
Ja, einer Dogma
hat
ihn getötet. Also einer von den Klonen, die halt eine wichtige Rolle in diesem Mehrteiler spielen.
Wir haben drüber gesprochen. Ja. Und in dem Moment, wo ich sagte, ich hätte gerne mehr von dem gewusst, viel mehr im Moment mal.
Ich hätte gerne mehr von ihm gewusst, aber dafür hätten die Dinge retconnen müssen.
Ja, aber das wäre nicht das erste Mal, dass jemand... Ich meine, Maul war ja auch schon ein bisschen tot. Ja. Ja, da fällt dir noch eine Clone Wars-Figur ein, von der du gerne mehr gesehen hättest.
Ja, aber die ist auch tot.
Ist es Zero the Hutt?
Nein, es ist The Teen.
Ja, okay, ja. Und was ein bisschen vergoldet ist, wir haben in der ganzen Dark Times-Zeit nichts über Boba Fett.
Das stimmt, ja.
Boba Fett verschwindet so ein bisschen mit The Clone Wars und kommt dann wirklich erst mit A New Hope wieder. Aber vielleicht passiert das ja noch. Also ein anderes Book of Boba Fett würde ich mir gerne anschauen.
Ein früheres Kapitel.
Tja. Ja, einige von diesen Kopfgeldjägern. Also jetzt, in Mandalorian sehen wir ja Embo wieder. Also
der Mönch mit dem Hut.
Wo wir das aufnehmen, kommt in ein paar Wochen The Mandalorian vs. Grogu ins Kino. Mal gucken, was aus Embo wurde. Nicht, dass es mich... Also er hat einen Hund, das macht ihn sympathisch.
Und einen Hut. Hund und Hut. Ja. Das sind seine Charakterzüge.
mehr als viele von diesen Inquisitoren haben.
Ja. Sagen wir mal so, das sind eher visuell orientierte Charaktere.
Oh, schön. Ja. Gut, damit beenden wir die 60. Folge, die nicht so viel Substanz hat, aber das entspricht dem Thema.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, falls ihr uns unterstützt, dafür, dass ihr uns unterstützt. Ich fühle das.
Genau.
Bis dann. Tschüss.